Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Es ist der erste Samstag im Monat, ein Tag, in dem die Archive musikalische Schätze ausgraben. Heute hören Sie den fünften und letzten Teil unserer Wiederholungen dieser RIAS-Reihe. Geschichten mit Musik, moderiert von Erich Richter. Richter war gelernter Journalist und ein Impresario der besonderen Art. Er kannte durch seine Berliner Varieté-Veranstaltungen fast alle, die im Film- und Showbusiness Rang und Namen hatten. Deshalb sind die Porträts, die Richter für den RIAS über populäre Künstler des vergangenen Jahrhunderts realisierte, auch so persönlich. Die heutige Sendung, erstmals am 14.01.1983 ausgestrahlt, widmet sich gleich drei Künstlern. Erich Richter erinnert an Theo Markeben, geboren 1897, gestorben 1953, an Harry Friedauer, geboren 1927, gestorben 1985, sowie an Ernst Stankowski, geboren 1928, heute 90 Jahre jung. Viel Spaß bei wunderschönen Melodien.
Ein Blick auf meinen neuen 83er-Kalender zeigt an, dass am 10. Januar der Schlussakkord im Leben von Theo Markeben nun schon zum 30. Mal nachhallte. Viele seiner anspruchsvollen Kompositionen ließen sich trotz ihrer zuweilen melancholischen Grundstimmung als Evergreens mit Substanz auch von den Wellen harter Rockrhythmen nicht aus unseren Erinnerungen verdrängen. Die meisten seiner Melodien, die er zwischen 1930, zur Jagd nach dem Glück, und 1952, dem großen Zapfenstreich, für 55 Filme erfand, hat man schlicht als Schlager eingestuft, was auf ihre Durchschlagskraft und Popularität bezogen sicher berechtigt ist. Doch ich meine, sie tendieren fast alle stärker zum Chanson, was sich auch aus dem Niveau vieler Texte ableiten lässt. Gerade deshalb bereitet es noch immer ein Vergnügen, Markebens Chansonschlager anzuhören. Man neigt dazu, dem Kompliment zuzustimmen, das für eine dem Blues verwandte Melodie gefunden wurde, die er 1940 im musikalischen Lustspiel Anita und der Teufel vorstellte. Bei dir war es immer so schön, jetzt gesungen von den Rosie Singers.
Thank you. schön, doch weil du eine andere liebst, muss ich gehen.
Dass man auch heute noch Titel wie Bellamy, eine Frau wird erst schön durch die Liebe, Paris, du bist die schönste Stadt der Welt, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, nur nicht aus Liebe weinen, wer bist du, den ich liebe, beinahe partiturgetreu im Ohr behielt, zumindest gilt dies für Angehörige der mittleren und älteren Jahrgänge, das beweist, dass Makeben eben leichte Musik ernst genommen hat. Was den Erfolg zusätzlich begünstigte, das war die künstlerische Prägnanz jener Persönlichkeiten, die seine Langzeitwerke kreierten und deren Namen sich ebenso unvergessen mit ihren Interpretationen einprägten, wie Willi Forst mit »Du hast Glück bei den Frauen«, Hans Albers mit »Komm auf die Schaukel, Luise«, Brigitte Horney mit »So oder so ist das Leben«, Margot Hilscher mit »Frauen sind keine Engel« und last not least Maria Cebotari mit »Ich bin auf der Welt, um glücklich zu sein«, als Reprise gesungen von Maria Tiboldi.
Thank you.
Weil Markeben seine Laufbahn so engagiert für die ernste Musik begonnen hatte, bekannte er sich zu seinen Erfolgen in der Unterhaltungsmusik resignierend, mit einem Hauch von Traurigkeit. Ich kann machen, was ich will. Es wird immer so eine Art von Symphonie daraus. Im pommerschen Stargard, dem heutigen Starograd, wurde er am 5. Januar 1897 als jüngster von drei Söhnen eines Garnison-Verwaltungskontrolleurs geboren. Von 1915 bis 1918 studierte er in Warschau Kompositionslehre und begleitet 1921 den Violinvirtuosen Leopold Przemyslaw auf Konzerttournee, die ihn bis nach Asien führt. 1924 begegnet er in Berlin der Tochter des Direktors der Berliner Volksbühne, Toni Nift. Sie wird seine erste Frau. Im Nachkriegs-Berlin verdanken ihrem geschickten Management viele Schauspieler lukrative Engagements. 1925 dirigiert Theo Markeben in Berlin die Strauß-Operette »Eine Nacht in Venedig« mit Richard Tauber. Zusatzhonorare verdient er sich als Klavierspieler in der Frühgymnastiksendung des Berliner Rundfunks und als Pianist im Orchester Barnabas von Gesi beim 5-Uhr-Tee im Hotel Esplanade. 1928 trägt er als Dirigent die musikalische Verantwortung für die legendär gewordene Premiere der Drei-Groschen-Oper von Brecht-Weil im Berliner Theater am Schiffbauer Damm, dem heutigen Domizil des Brecht-Ensembles in Ost-Berlin. Für den Admiralspalast hat Theo Markeben die schon vom Staub des Vergessenwerdens bedeckte, bis dato erfolglose Karl-Müllecker-Operette, die Dubarry, wiederentdeckt. Er kleidet die berühmte Kurtisane des französischen Empire in ein brillant arrangiertes, effektvoll komponiertes Glimmergewand, woraufhin Gitta Alpar in der Titelrolle 1931 gönnerhaft ihr Herz verschenken und damit viele tausend Verehrerherzen gewinnen kann. Als man Markeben nach der Neuaufführung zu seiner glänzend gelungenen Überarbeitung gratulieren will, winkt er mit trockenem Humor ab. »Ich habe die wienerische Musik von Müllecker einfach runtergeschluckt und sie preußisch-berlinisch wieder ausgespuckt. Hören Sie nun Erika Köth als die Dubarry.«
Thank you.
Makeben galt Ende der 20er Jahre schon als der Musikpapst von Berlin. Professor Stuckenschmidt würdigt ihn Jahre später als Sänger der Großstadt. Und Hans Fritz Beckmann, der hochbegabte Textautor vieler Makeben-Lieder, stufte seinen komponierenden Kompagnon scherzhaft als Schwergewicht der leichten Muse ein. Gerade dieses Prädikat aber ertrug Makeben nur mit gequältem Lächeln. Denn seine Passion und sein Bekenntnis galt seinen Orchesterwerken klassischen Stils, Ballettszenen, einem Klavierkonzert in B-Moll, einer symphonischen Ballade für Cello, einem Oratorium und seinen beiden musikalischen Bühnenwerken, seiner komischen Oper Manuela, die die Nazis 1933 verboten, und seinem Lieblingswerk der großen Oper Rubens, deren Partitur, inspiriert von Donizettis Musik, Makeben 1942 dem Generalintendanten der Berliner Staatsoper unter den Linden, Heinz Tietjen, vorlegt. Die Uraufführung wird für 1943 vorgesehen. Die Partien werden prominent besetzt mit Peter Anders, Maria Cibotari, Max Lorenz. Da zerstört der Feuersturm eines Bombenteppichs die Lindenoper und im flammenden Inferno verbrennt auch die Rubens-Partitur. Eine Rekonstruktion ist unmöglich. Makebens klassische Hoffnungen liegen unter Trümmern begraben. So war das Leben, Ebbe und Flut. Es singt Margot Werner.
So oder so ist das Leben, so oder so ist es gut. So wie das Meer ist das Leben, ewige Ebbe und Flut. Heute nur glückliche Stunden, morgen nur Sorgen und Leid. Neues bringt jeder Tag, doch was auch kommen mag, halte dich immer bereit. Du musst entscheiden, wie du leben willst, nur darauf kommt's an. Und musst du leiden, dann beklag dich nicht, du änderst nichts dran. So oder so ist das Leben, ich sage heute ist heut. Was ich auch je begann, das hab ich gern getan, ich hab es nie bereut. Man lebt auf dieser Welt und sucht das Glück und weiß nicht, wo es hier auf Erden wohnt. Der eine sieht im Geld sein Ziel und sein Geschick, der andere glaubt, dass nur die Liebe lohnt. So oder so ist das Leben, so oder so ist es gut. So wie das Meer ist das Leben, ewige Ebbe und Flut. Heute nur glückliche Stunden, morgen nur Sorgen und Leid. Neues bringt jeder Tag, doch was auch kommen mag, halte dich immer bereit. Du musst entscheiden, wie du leben willst, nur darauf kommt's an. Und musst du leiden, dann beklag dich nicht, du änderst nichts dran. So oder so ist das Leben, ich sage, heute ist heut. Was ich auch je begann, das hab ich gern getan, ich hab es nie bereut.
Loni Häuser, Makebens zweite Frau, die sich vor Jahren schon, viel zu früh, aus freiem Entschluss von der Bühne abgemeldet und als versierte Kabarettistin und exzellente Interpretin geistvoller Chansons eine unausgefüllte Lücke in diesem Kleinkunstgenre hinterlassen hat, sie schilderte aus privater Sicht ihren Mann einmal so. Er war ein Herr, ein Kavalier. Ein aus dem Vollen lebender Mann mit unbeschreiblich viel Sinn für Humor und vor allem für schöne Frauen. Er war eigentlich ein Barockmensch, körperlich kraftvoll, ein Januskopf. Und er hatte beinahe Beethoven-Hände. Er war arglos und klar. Ende des Zitats. Kollegen bewunderten Makebens universelle Bildung, die es ihm ermöglichten, aus dem Stegreif gehaltvolle Reden zu halten. Walter Haas, Komponist, Texter und Produzent, skizziert Makeben aus künstlerischer Perspektive so. Er beherrschte sein musikantisches und kompositorisches Handwerk mit einer fast traumwandlerischen Sicherheit. Er komponierte am Flügel stehend, ohne dabei eine Taste anzuschlagen. Er arrangierte seine Werke grundsätzlich selbst. Er konnte pausenlos arbeiten, an manchen Tagen bis zu 18 Stunden, und fand doch Zeit genug, um als belesener Mann zu gelten. Ende des Zitats. Wer wie ich sich gedanklich noch zurückversetzen kann in den Admiralspalast von 1943, der unter Heinz Henschkes Intendanz Makebens Operette »Der goldene Käfig« startete, der wird noch immer den Rausch der Stunde bezaubernder Melodienpracht nachvollziehen können, als damals das Orchester in einer Jubiläumsvorstellung zur Zwischenmusik aus dem Graben emporfuhr und Theo Makeben im weißen Smoking seinen Walzer der Freude dirigierte. Es war ein konzertantes Erlebnis, gleichrangig faszinierend, wie 3 Jahre zuvor sein Walzer Münchner Geschichten, den er für den Uferfilm Bal Paré mit Ilse Werner und Hannes Stelzer komponiert hatte. Er beginnt mit einem Text, der auch in den Grabstein seiner letzten Ruhestätte gemeißelt ist. Wie im Traum vergehen die Stunden.
Wer leben will, muss essen, trinken, lieben, braucht Sonne und braucht die, die mit ihm leben. Du brauchst die Träume, die Musik und was geblieben von dem, was du den anderen, was sie dir gegeben. Erinnerung, mehr als du glaubst, lebst du davon. Denk dran, Erinnerung ist etwas, das dir niemand nehmen kann. Erinnerung ist morgen schon, was du erst heute getan. Und deshalb fang, was du auch immer tust, heute richtig an. Was außer Träumen und Gedanken dir allein gehört, ist die Erinnerung, von der man lebenslänglich zehrt. Wie allen macht auch dir die Zukunft Sorgen. Von gestern lebst du heute und wovon morgen? Siehst du, die Zukunft hat schon längst ihre Vergangenheit. Deine Erinnerung von morgen, Freund, machst du dir heute. Erinnerung, mehr als du glaubst, lebst du davon. Denk dran, Erinnerung ist etwas, das dir niemand nehmen kann. Erinnerung ist morgen schon, was du erst heute getan. Und deshalb fang, was du auch immer tust, heute richtig an. Was außer Träumen und Gedanken dir allein gehört, ist die Erinnerung, von der man lebenslänglich zehrt. Erinnerung.
Von Erinnerungen zehrt man sein ganzes Leben, sang Lou van Burg. Und Erinnerungen lassen sich plastisch schildern, wenn sie sich mit Humor würzen. Zumal Humor, nach Anselm Feuerbach, zu den wenigen Tröstungen gehört, die dem Menschen treu bleiben, bis ans Ende. Humor ist zuerst eine Gabe des Herzens. Olga Tschechowa hat mal zu mir gesagt, es war 1954, Schönheit erlange man nicht durch die Anwendung pharmazeutischer Präparate. Die können allenfalls korrigieren. Schön wirke ein Mensch von innen heraus, wenn er seinen Verstand mit seinem Herzen rückkoppelt. Gleichgültig, wie alt ein Mensch ist, wie er ausschaut, welche Gesellschaftsschicht er repräsentiert, ob er zu denen da oben gehört oder nur einer von den kleinen Leuten ist. Das alles ist nur zweitrangig. Entscheidend bleibt, was er kann, was er zu sagen hat, wie er seinen Mitmenschen begegnet. Sobald er ihnen mit einem Lächeln gegenübertritt und dies sein Herz und seinen Sinn ehrlich reflektiert, hat er an Schönheit schon gewonnen und die erste Hürde der Sympathie übersprungen.
Sie sind mir so sympathisch, so unerhört sympathisch, liebes kleines Fräulein. Ich bin sonst nicht fanatisch, doch das ging automatisch, liebes kleines Fräulein.
Ich bin nicht das Schwerberling zusammengesetzt, doch Ihr Blick hat mich sofort in Flammen gesetzt.
Sie sind mir so sympathisch, so unerhört sympathisch, liebes kleines Fräulein.
Wäre ich eine dumme Gans, so fiel ich darauf rein.
Aber ich bin ehrlich gerade in diesem Falle.
Hör, das reden Sie bestimmt doch allen Mädels ein, denn in diesem Falle sagen das doch alle. Sie sind mir so sympathisch, so unerhört sympathisch,
liebes kleines Fräulein.
Das ging ganz automatisch.
Liebes kleines Fräulein, ich bin nicht das Schwärmerein zusammengesetzt, doch Ihr Blick hat mich sofort in Flammen gesetzt. Sie sind mir so sympathisch, so unerhört sympathisch, liebes kleines Fräulein.
Dieses Duett aus der Operette Clivia von Nico Dostal sangen Ursula Reichert und Harry Friedauer. Als Buffo ein Publikumsliebling und wegen seiner Verdienste um die Operette schon 1963 von der bayerischen Staatsregierung durch die Verleihung des Titels Kammerschauspieler geehrt, lebt Friedauer heute zurückgezogen in seinem oberbayerischen, im rustikalen Bauernstil gemütlich eingerichteten Heim und genießt in der Stille angrenzender Wälder das Pensionärsleben in stundenlangen Spaziergängen durch seine geliebte Natur, die dort noch ohne Umweltschäden existiert. Was ihn für den Kulissenzauber zurückgewinnen könnte, wären Regieaufträge. Dazu hatte ihn schon sein einziger Intendant Arno Aßmann angeregt. Denken Sie darüber nach, Friedauer. Ewig jung können auch Sie nicht bleiben. Und ein Buffo mit grauen Schläfen wäre trotz angeborenem Charme schwerlich glaubhaft. Als Friedauer noch zum Ensemble des Gärtnerplatztheaters in München gehörte, klingelte seinetwegen das Kassentelefon oft Sturm. So magnetisch wirkte sich die Zugkraft seines Namens aus. Ohne ihn wäre die Operette, wie damals die Münchner Abendzeitung bemerkte, wie Weißwurst ohne Petersilie gewesen. Die Spannweite seiner präzis unterspielten Komik reicht weit hinein in das Charakterfach, urteilte seinerzeit der Musikkritiker Walter Panofsky. Harry Friedauer pflegte ein ungewöhnliches Hobby. So wie andere nach Souvenirs Ausschau halten, sammelte er allseits anerkannte Beispiele einer herzerfrischenden Schlagfertigkeit. Das Folgende schnappte er in einer Berliner Sauna auf.
Apropos Sauna, da muss ich also etwas erzählen, was ich sehr oft gerade in der bayerischen Gegend, wo ich ja seit vielen Jahren lebe, erzähle. Da kam ich nach irgendeinem wirklich anstrengenden Fernsehtag in die Sauna und sie war ziemlich voll. Und ich war also ganz in Gedanken und kam also rein. Es wurde sich ziemlich unterhalten. Ne? Und ich sagte laut und deutlich, um höflich zu sein, Grüß Gott. Hab also nicht gedacht, dass ich ja nicht mehr in Bayern bin. Und sofort wurde wirklich ganz still. Und ich habe gedacht, ach ja, um Himmels Willen, bist ja hier in Berlin. Und dann hörte ich, wie einer so aus einer Ecke sagte, was hat der gesagt? Und bevor ich antworten konnte, sagte irgendeine andere Stimme in diesem Dämmerlicht, der Klob, da lebt er länger. Und das war ein Riesenlacher. Ne? Ja. Und nachher war es also eine sehr nette Unterhaltung, weil ich halt erklärt habe, in Bayern sagt man Grüß Gott, gell? Und so.
Harry Friedauer erzählte mir diese Story 1974 in der Garderobe der Berliner Philharmonie. Danach rief uns der Gong zurück aufs Podium. Ihn als den uneingeschränkten Favoriten der Operettenfreunde, Isi Oren als seine aparte, bewunderte Partnerin und letztendlich mich als den alles verbindenden Moderator. Damals entstand die folgende Aufnahme.
Ich war auf das große Wimpertrall, von dem ein Sohn mich spricht.
In Wirklichkeit ist alles anders. Tralala, die Wunder kommen nicht.
Ich denke mir, die Höhe Himmel ist tralala, so immerfort zu zwei.
Das ist gewöhnlich nur am Anfang, tralala, dann ist man gern allein.
Ich lasse mir nicht wunderbar, tralala, richte mir das ein, so wie es braucht.
Ich finde die Idee famos, tralala, genauso mach ich's auch.
Machen wir's den Schweinen nach, bauen wir uns ein Nest. Bist du lieb und bist du brav, halt zu dir ich fest. Bist du falsch und schwalberig, flieg dich schnell mit fort.
Es kann der Mann nicht immer gern tralala bei seinem Weibchen bloß.
Ja, wenn es nach uns Bütchen liege, tralala, gibt's lauter Romeos.
Die Gattin soll dem Gatten folgen, tralala, als guter Kamerad.
Das wär ein bisschen gar zu wenig, tralala, und auf die Dauerfahrt. Du hast die Pünktli nur Rosine, tralala.
Siehst die Welt mit großen Brillen an.
Eiter, rübser, blasig, lieber Freund, tralala, nimmt man sich keinen Mann. Machen wir's den Schwalben nach, bauen wir uns ein Nest. Bist du lieb und bist du brav, halt zu dir.
Meine Damen und Herren, die Frage pro oder contra Operette ist ausdiskutiert. Es gibt kein Argument dafür und keins dagegen, das nicht irgendwann einmal vorgetragen worden wäre. Aber Ihr Beifall heute Nachmittag hat uns bewiesen, dass Sie der Meinung sind, die Operette lebt. Sie lebt von der Glückseligkeit ihrer berauschenden Melodienfülle. Und warum wir uns immer wieder dieses Glücksgefühl, Operettenmusik hören zu können, wünschen, darauf gibt ein Melodram aus der Operette Eva von Franz Leha die Antwort. Darin heißt es: Wäre es auch nichts als ein Augenblick, wäre es auch nichts als ein Traum vom Glück, müsst gleich dem Frühling er wieder entfliehen, wäre es nur, solange die Rosen uns blühen. Wäre es nur ein Tag, den man glücklich ist, nur eine Stund, die man nie vergisst, wäre es ein Versinken im wirbelnden Strom, sagte ich zum Glück, komm, komm. Wär es nur ein Trugbild, ein Hohn, ein Phantom, sagte ich zum Glück, komm, komm.
Im Meinungsbild mancher Zuschauer zeichnen sich Quizmaster durch profundes Wissen aus, scheinen einen unbegrenzten Bildungsradius vorweisen zu können, beziehungsweise sind sie zumindest mit richtigen Antworten so ausreichend programmiert, dass man ihnen a priori einen hohen Intelligenzkoeffizienten abnimmt. In Wirklichkeit sind sie alle weder dem Zwerg allwissend noch einem datengespeicherten Elektronenhirn vergleichbar, sondern Menschen wie du und ich. Manche geben sogar offen zu, was sie alles nicht wissen, sondern nur von einem Redaktionsteam aufgeschrieben in die Hand bekommen, auf einem Merkzettel, dessen Inhalt sie sich wie einen Rollentext einprägen mussten. Einer, der als Moderator eines heiteren musikalischen Ratespiels in »Erkennen Sie die Melodie« auf dem Bildschirm einen fabelhaften Eindruck machte und immer Herr der Situation blieb, obwohl ihm, dem ersten der Serie, die Redaktion wenig mitgestaltenden Freiraum zugestand, das war Ernst Dankowski. Als gebürtiger Wiener kennt er sich natürlich im Schmäh aus. Dennoch vermied er es in seinen Soloauftritten, das Wernerische wie einen Gugelhupf zu überzuckern. Eher versalzte er es, gelegentlich, abissal.
Ich bin aus Wien, das ist nicht so schlimm, wenn man sich dran gewöhnt, ist man bald versöhnt. Ein bisschen Charme und ein bisschen Schmäh, ein bisschen Dulieu, na, Sie wissen's eh. Und die Donau, die steigt, und der Schilling, der fällt, und die Geigen, die geigt, und die Leute haben kein Geld. Es müsst was passieren, und man müsste spüren, dass es besser wird, weil etwas passiert. Aber leider passiert nix, und das ist nicht richtig. Es ist hoffnungslos, aber es ist nicht so wichtig. Es ist hoffnungslos, aber es ist nicht so wichtig. Bundesrepublik, ganz das Gegenstück. Hier passiert ja viel, viel mehr als man will. Man renoviert und man restauriert. Alles ist aktiv, Nazis inklusiv. Man hat ein Fernsehgerät und ein Aktienpaket und ein Auto mit Chauffeur und einen Sohn beim Militär. Doch die Wirtschaft blüht und man ist liquid. Die Statistik zeigt, dass die D-Mark steigt. Denn hier ist man emsig, erfolgreich und tüchtig. Das ist zwar sehr deutsch, aber es ist nicht so wichtig. Das ist zwar sehr deutsch, aber es ist nicht so wichtig. In der Politik, da geht ja zum Glück alles wunderbar. Vielleicht dieses Jahr, bissl Konferenz und ein bissl Brenz. Die Statistik zeigt, dass die Spannung steigt. Und Atompilze blühen, man schaut gar nimmer hin. Nur in Japan klagen die Leute, aber Japan ist weit. Geigerzähler geigt und die Spannung steigt, bis es über Nacht plötzlich einmal kracht. Und sich diese Welt in Atomstaub verflüchtigt. Das ist zwar sehr traurig, aber es ist nicht so wichtig. Das ist zwar sehr traurig, aber glauben Sie mir, das ist nicht so wichtig.
Geben Sie es ruhig zu, dass der solche Lieder singt, der noble Charmeur aus der Donaumetropole, das hätten Sie gerade von ihm, seinem eingangs geschilderten Image gemäß, wohl kaum erwartet. Mir ging's 1972, als wir uns zum ersten Mal trafen, nicht viel anders. Ich war erstaunt über sein Repertoire, in dem sich ein völlig anderer Stankowski offenbarte. Verbindlich im Ton, kompromisslos in der Sache, um die es ihm ging. Seine Chansons sind keine Wiesenproduktion. Sie sind engagiert, häufig eine Mixtur aus bayerischer Urwüchsigkeit und brechtschem Eigensinn, aus rustikaler Vernunft und lustvoller Bosheit. Sie erforschen das Menschliche von Grund auf mit nachdenklicher Anteilnahme, doch unter kategorischer Aussparung rührseliger Empfindsamkeit. Sie sind durchweg ehrlich, nie nur destruktive Negation. Sie konfrontieren mit Tatsachen und treffen den Kern erkannter Wahrheit. Schwabing inspirierte ihn schon 1964 so.
Hinterm Siegestor in Bayern, wie bekanntlich München auch, liegt für jede Art von Feiern eine Leiche zum Gebrauch. Schwabing ist der längst verstorbenen Dami Nami, wie man hört. Und sie hat einen leicht verdorbenen Geruch, von dem sie zehrt. Einstmals war sie sehr lebendig, nicht grad intellektuell, aber frisch und bodenständig und ein bisserl provinziell. Doch man konnte bei ihr pennen, wie es so mit Damen geht, die ein Herz ihr eigen nennen, einen Kochtopf und ein Bett. Aber lustig sammer, weil das Bayern sammer, weiß und blau sammer, nicht umsonst bunt, ein Bierhammer und ein Wiesenhammer und was übrig haben wir für die Kunst. Maler durften bei ihr schlafen, hier und da auch ein Poet. Und auch Bürger, die ganz braven, na, sie war ein bisserl blöd. Doch die Künstler sind gestorben, manchem starb nur seine Kunst. Manche sind gestorben worden von den Bürgern ihrer Gunst. Viele hat es fortgetrieben in ein etwas feineres Haus. Nur die Bürger sind geblieben, denn die sterben ja nie aus. Und sie wurde alt, die Dame, sich dahin gab auf den Geist. Heute prangt nur noch ihr Name auf dem Sarg, der Business heißt. Aber lustig sammer, weil das Banger sammer, weiß und blau sammer, nicht umsonst. Und ein Bierhammer und ein Wiesenhammer und was übrig haben wir für die Kunst. Doch die Leiche darf nicht sterben, sie ist viel zu populär. Und zum Nutzen ihrer Erben wirkt sie auf die Fremden sehr. Darum jährlich ungebrochen schändet man die Tote dreist. Und dann kommt sie in die Wochen, welche Schwabinger man heißt. Dann geht's rund im alten Bette. Brave Bürger jückt der Schalk. Und mit Unsinn um die Wette rieselt künstlerischer Kalk. Kitsch und Kunstgewerbe wuchern, in den Kneipen ist kein Platz. Denn man bietet den Besuchern manchen Ringelpiez und Natz. Aber Wedekind wird vorgetragen und Klabund wird rezitiert. Was man darf es ja nicht sagen, keinen Hund interessiert. Alte, wackere Tukanesen, dachtest du, die gibt's nicht mehr? Kehren dann mit goldenem Besen Staub von gestern hin und her. Gläserne Poeten klagen um die gute alte Zeit. Darf man die, die klagen, fragen, warum schreibt ihr nicht für heut? Warum habt ihr euch verkrochen, Türmchen, Türmchen, Elfenbein? Jugend, die will angesprochen, notfalls angeschrien sein. Doch das überlasst ihr denen, die nur schreien und nicht sagen, die mit Lärm und falschen Tränen Schwabing endgültig begraben. Und von Schwabinger Laternen baumeln billige Klischees. Und zu föhngeplagten Sternen steigt das Credo der Kneipiers. Und der Geist wird weggelümmelt und die Nacht ersäuft im Bier. Nur ein Novak, arg verstümmelt, kreist als Ungeist über ihr. Hinterm Siegestor in Bayern, wie bekanntlich München auch, liegt für jede Art von Feiern eine Leiche zum Gebrauch.
Aber lustig Sommer, weil das Bayern Sommer, weiß und blau Sommer, nicht umsonst. Und der Bierhammer und der Wiesenhammer und der Südhammer für die Kunst. Juhu!
Inzwischen kratzt der Ernst Stankowski ernsthaft an seinem Charmeur-Image herum und präsentiert einem erstaunten, verblüfften, wenn auch zahlenmäßig begrenzten Publikum das genaue Gegenteil des spaßigen Stankowski, gewissermaßen einen Anti-Stankowski. Mhm. Der stellt sich dann auf Kleinkunstbühnen als engagierter Liedermacher vor, verschmäht das immer nur Lächeln, mimt bewusst ein bisschen bös, nimmt sich die Minuspunkte unserer Zeit vor, verteilt gezielt Hiebe nach links und rechts, provoziert seine Zuhörer durch beißende Ironie und herben Spott, um sie letztendlich wieder mit versöhnender Geste, um Nuancen weniger grantig, wernerisch galant, nach Hause zu schicken. Warum geht Ernst Stankowski als Liedermacher unter die Leute? Weil das modern ist, schrieb ein Journalist, der sich sein Urteil etwas zu leicht machte. Andere orakelten, er versuche, das ihm oktroyierte Operettenklischee zu retuschieren, und die befürchteten dabei sogar, er könne damit gleichzeitig seine große Popularität fast selbstmörderisch zerstören. Schließlich meinte man, er wolle durch seine Lieder die Mitmenschen wachrütteln und zur Vernunft bewegen und stufte ihn als einen typischen Protestsänger ein. Das war es, was andere in Ernst Stankowski hineinrätselten. Jetzt bin ich gespannt, wie Sie, Ernst Stankowski, Ihre eigenen Motive erklären.
Ja, das ist also tatsächlich ein bisschen schwer. Ich will, bevor ich die Motivforschung betreibe, erst einmal ein bisschen Historie gewissermaßen aufrollen. Ich habe als junger Schauspieler schon vor 25 Jahren neben meiner Theaterspielerei schon früh Beziehung und Verbindung zu dem Kreis um Gerhard Bronner in Wien gehabt. Das ist so Kreisler, Qualtinger und Peter Wehle und so weiter. Und ich habe dadurch eine gewisse Liebe zum gereimten Text bekommen und zum Lied. Und habe natürlich, das tut man aus der Liebe heraus und aus der Begeisterung, auch frühzeitig begonnen, es nachzumachen. Ich habe also begonnen, Liedchens zu schreiben, die man damals noch Chansons genannt hat. Natürlich sind die immer im Kielwasser dieser Großen gelaufen und waren eigentlich mehr Fingerübungen für mich selber. Und ich habe dann, irgendjemand hat mal, es war bös gemeint, aber es ist fast richtig, gesagt, wie andere Memoiren schreiben, schreibt halt der Stankowski Lieder. Das ist tatsächlich wahr. Ich pflege dann meistens, wenn es nicht direkte Auftragsproduktionen sind, einfach Empfindungen, Betrachtungen, Meinungen über die Dinge, die mich so umgeben, in Verse zu fassen, wobei ich mich bemühe, einigermaßen intelligente Verse zu machen. Das meiste geschieht tatsächlich, um ein schönes Wort von Juvenal zu zitieren, Fazit Indignatio Versum, also der Ärger hat den Vers diktiert. Mhm. Es ist wirklich so, wenn ich mich ärgere, tue ich mich ganz gerne in Reimen ausdrücken. Und dann passieren einfach solche Lieder. Ob ich nun die Leute aufrütteln will, ob ich nun an meinem Image kratzen will, das sind sekundäre Dinge. Eigentlich ist mir das wurscht. An das Aufrütteln glaube ich gar nicht so sehr. Trotzdem ist es mir natürlich teilweise ein gewisses Anliegen, sonst würde man es ja gar nicht tun. Ob ich an meinem Image kratze, ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Das Image ist über mich hinweggewachsen, wie ganz einfach Gras über einen Grabstein wächst. Und dagegen kann ich auch gar nichts mehr unternehmen. Dieses Gras ist stärker. Aber ich mache es einfach und es macht mir einfach Freude, es zu tun. Nicht, um da jetzt Geld zu verdienen. Ich habe mit meinen Liedern überhaupt noch kein Geld verdient, das zu sagen. Sondern einfach, weil es mir Spaß macht. Weil ich mit dieser Muttermilch gewissermaßen des Reimens aufgewachsen bin. Und weil ich sehen möchte, wie weit das noch ankommt. Und weil ich manchmal auch ganz einfach meinen Ärger eben dort anbringen möchte, wo er gesagt werden soll.
Ja, dann hoffe ich, dass Sie weiter Spaß an der Sache haben, damit wir noch oft Gelegenheit haben, Ihren Spaß auf Schallplatten gepresst uns anhören zu können. Lassen wir den Stanki, so nennen ihn seine Freunde, etwas gefälliger ausklingen, mit einer Melodie, deren Text sein Bemühen erkennen lässt, den zwischenmenschlichen Beziehungen eine bessere Qualität zu geben.
Überall ist Liebe, hat man mir erzählt. Keine Grenzen gibt es für die Liebe dieser Welt. Überall ist Leben, seit die Welt begann. Leben, das ohne Liebe nicht bestehen kann. Überall sind Menschen, sehnen sich nach Licht, träumen von der Liebe. Kennen sie doch nicht. Überall sind Träume, bunt und ungestillt, sind Träume voller Sehnsucht, die sich nie erfüllt. Überall ist Elend, unfassbar so groß, elend wie die Liebe, maß- und uferlos. Überall ist Hoffnung, jeden Augenblick. Hoffen auf etwas Liebe, warten auf das Glück. Überall ist Hassen, überall ist Not. Und auf allen Straßen schlägt man Liebe tot. Doch überall keimt Liebe, stets mit neuer Kraft, weil jedes neue Leben neue Liebe schafft. Überall ist Liebe, hat man mir erzählt. Keine Grenzen gibt es für die Liebe dieser Welt.
Überall ist Liebe.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hörten Geschichten mit Musik. Erich Richter erinnerte an Theo Makeben, Harry Friedauer und Ernst Stankowski. Damit endet unsere Reihe, in der der Impresario Richter berühmte Kollegen vorstellt, mit Wärme und Sachkenntnis und immer mit schöner Musik. Mein Name ist Michael Groth. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Machen Sie es gut.